Hallo und willkommen zu unserer heutigen Besprechung. Wir haben hier den aktuellen ATKK-Infobrief für November 2025 und ja, wir picken da heute für dich die wichtigsten Steuerupdates raus. Keine Sorge, wir lotsen dich da durch.
Genau, wir schauen uns heute an, was bei Kryptowerten neu ist, wo man bei Verträgen in der Familie aufpassen muss und dann noch ein paar interessante Urteile, die für dich wichtig sein könnten. Es wirkt so, als ob die Zügel etwas angezogen werden.
Okay, lass uns direkt mit Krypto starten. Da gab es ja im März 2025 neue Regeln vom BMF, vom Finanzministerium. Was heißt das jetzt konkret für dich als Privatanleger?
Also der neue Oberbegriff ist Kryptowerte. Wenn du die privat hältst, sind das meistens immaterielle Wirtschaftsgüter. Das klingt jetzt sehr technisch, ja, aber heißt im Grunde, Verkaufsgewinne können private Veräußerungsgeschäfte sein. Und da ist eben die Haltefrist von einem Jahr ganz entscheidend.
Ah, okay. Das heißt also, ich halte die Coins ein Jahr und kann sie dann steuerfrei verkaufen. So einfach.
Ja. Im Prinzip schon. Wenn du verkaufst oder auch tauscht, also Krypto gegen Krypto, innerhalb von diesem Jahr, dann sind die Gewinne steuerpflichtig. Aber eben nur, wenn der Gesamtgewinn aus all deinen privaten Veräußerungsgeschäften in dem Jahr über 1000 Euro liegt. Das gilt ja seit 2024.
Stimmt, 1000 Euro. Aber Achtung, das ist ja eine Freigrenze, oder? Kein Freibetrag.
Ganz genau. Das ist super wichtig. Freigrenze heißt, bist du auch nur einen Euro drüber, musst du den gesamten Gewinn versteuern. Nicht nur den Teil über den 1000 Euro.
Boah, okay. Das muss man wissen. Und was ist mit Zinsen aus Staking? Fallen die auch unter diese Jahresfrist?
Nein, eben nicht. Und das ist ein häufiges Missverständnis. Staking-Erträge sind normalerweise laufende, sonstige Einkünfte. Die musst du sofort versteuern, wenn sie dir zufließen. Also ganz egal, wie lange du die zugrunde liegenden Coins schon hast. Da gibt es keine Haltefrist.
Verstehe. Im BMF-Schreiben steht ja auch was zur Bewertung. FIFO, LIFO. Was gilt denn nun?
Also, das BMF hätte gerne FIFO, also First In, First Out für die Haltefrist, wenn du es nicht einzeln zuordnen kannst. Und für den Wertansatz, da sagen sie eigentlich Durchschnittsmethode. Aber FIFO geht als Vereinfachung auch.
Okay.
Aber jetzt wird's spannend. Das Finanzgericht Nürnberg hat gesagt, LIFO, also Last In, First Out, geht auch. Und das kann für dich unter Umständen günstiger sein.
Moment mal. Das heißt, die offizielle Sicht vom Ministerium und ein Gerichtsurteil passen da nicht ganz zusammen. Was mache ich denn da jetzt praktisch? Ist LIFO dann ein Risiko?
Es heißt vor allem eins. Dokumentation ist jetzt das A und O. Du musst wirklich sauber nachweisen können, welche Methode du nimmst. Und zwar konsistent pro Wallet. Das Finanzamt will da mehr Mitwirkung sehen, gerade wenn du bei ausländischen Börsen bist.
Mehr Mitwirkung heißt?
Ganz konkret. Du musst deine Wallet-Bestände zum Jahresende lückenlos dokumentieren können. Und zwar rückwirkend seit dem 13. Oktober 2024. Und das ist nicht nur Theorie. Das LBF, also das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität in NRW, die werten gerade riesige Datenpakete von Kryptoplattformen aus. Also Lücken sind da echt keine gute Idee.
Puh. Okay, das ist schon eine Ansage, diese rückwirkende Doku-Pflicht und die Datenauswertung. Das passt ja gut zum nächsten Thema, Verträge mit Angehörigen. Da schaut das Finanzamt ja sowieso immer ganz genau hin, nicht wahr?
Absolut. Weil da eben dieser natürliche Interessengegensatz fehlt, den man mit Fremden hat. Deswegen prüft das Finanzamt den sogenannten Fremdvergleich. Ist der Vertrag klar, eindeutig, am besten schriftlich? Und, ganz wichtig, wird er auch wirklich so durchgeführt, wie er vereinbart wurde?
Also zum Beispiel pünktliche Mietzahlungen per Überweisung?
Genau. Nicht irgendwie bar auf die Hand, ohne Quittung oder so verrechnet. Das muss sauber laufen, wie mit einem fremden Dritten.
Gerade bei der Vermietung an die eigenen Kinder oder an die Eltern zu einer günstigeren Miete wird's ja interessant. Da gibt's doch Grenzen, oder?
Ja, die gibt es. Und die wurden 2021 auch nochmal klarer gemacht. Im Grunde gibt's da drei Stufen, je nachdem, wie hoch die Miete im Vergleich zur ortsüblichen Marktmiete ist.
Okay, welche sind das?
Also, Stufe 1, die Miete ist mindestens 66% der Marktmiete. Dann ist alles gut, du kannst deine Werbungskosten, Zinsen, Abschreibung, Reparaturen voll abziehen.
Gut. Und wenn es weniger ist?
Stufe 2, die Miete liegt zwischen 50 und unter 66%. Da wird's knifflig. Dann musst du nachweisen, dass du über 30 Jahre gerechnet trotzdem einen Überschuss erwartest. Nennt sich Totalüberschussprognose.
Und wenn ich das nicht nachweisen kann?
Nicht anerkannt. aufgeteilt in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil. Und die Beweislast, die liegt bei dir. Und Stufe 3 ist dann Miete unter 50% der Marktmiete. Dann werden die Kosten immer nur anteilig abgezogen. Da gibt es keine Diskussion.
Das heißt, wenn ich zu nett bin und die Miete zu niedrig ansetze, kann mich das am Ende Geld kosten, weil ich die Werbungskosten nicht mehr vollkriege?
Genau das. Gut gemeint ist das steuerlich nicht immer gut gemacht.
Verstanden. Zum Schluss noch zwei schnelle, aber wichtige Punkte aus aktuellen Urteilen. Erstens, Betriebsprüfung. Muss ich da echt alle meine E-Mails rausrücken?
Nein, nicht alle. Nur die mit Steuerbezug. Der Bundesfinanzhof, also der BVH, sagt, das sind dann quasi digitale Geschäftsbriefe und die musst du aufbewahren nach § 147 AO. Aber du musst nicht extra ein komplettes Verzeichnis all deiner E-Mails erstellen und vorlegen. Nur die relevanten.
Okay, das ist ja schon mal was. Und zweitens, was ist, wenn mich jemand anonym beim Finanzamt verpfeift? Kriege ich raus, wer das war?
Normalerweise nein. Auch da hat der BVH gerade wieder entschieden, das Geheimhaltungsinteresse von dem Informanten und auch von der Behörde wiegt meistens schwerer. Selbst die Datenschutzgrundverordnung hilft dir da meist nicht weiter. Das schränkt § 32c der Abgabenordnung ein.
Also erfahre ich es quasi nie?
Nur in ganz krassen Ausnahmefällen. Also wenn dir deswegen eine völlig unberechtigte Strafverfolgung droht, dann vielleicht. Aber sonst eher nicht.
Okay. Das war jetzt wirklich ein dichter Ritt durch die Updates. Was ist so die absolute Kernbotschaft für unsere Zuhörer?
Ich würde sagen, bei Krypto ist die lückenlose Dokumentation jetzt noch wichtiger geworden. Achte auf die Fristen und die Unterschiede zwischen Verkauf und Staking. Bei Verträgen in der Familie halte dich strikt an den Fremdvergleich, schriftlich und auch in der Durchführung. Und generell, kenne deine Rechte und Pflichten gegenüber dem Finanzamt. Das hilft immer.
Genau. Und vielleicht noch ein Gedanke, den du mitnehmen kannst. Die Finanzverwaltung will jetzt schon rückwirkend ab Oktober 2024 die Doku für Krypto-Wallets sehen und Gleichdaten ab. Das zeigt ja schon, wohin die Reise geht. Also die Frage für dich ist doch, wie gut, wie lückenlos und nachvollziehbar ist deine eigene Dokumentation auch für die Vergangenheit? Denk da vielleicht mal drüber nach. Gut, das war's für heute.